Diese Sendung widmet Ihnen die Bank Austria. Mehr zum barrierefreien Angebot der Bank finden Sie auf bankaustria.barrierefrei.at.
Herzlich willkommen bei Freak Radio. Am Mikrofon begrüßt Sie Udo Seelhofer. Die Neujahrsvorsätze sind gefasst und hoffentlich noch nicht gebrochen. Die Walzerklänge und Feuerwerke haben den Jahreswechsel stimmungsvoll eingeleitet. In der zweiten Woche des Jahres 2019 möchten wir nun auf Erreichtes zurückblicken und uns neue Ziele stecken.
Von Jobsuche und Lieben mit Behinderung zu barrierefreiem Reisen und korrekter Sprache in der Berichterstattung. Auch 2018 haben die ehrenamtlichen Redakteure und Redakteurinnen von Freak Radio wöchentlich Sendungen zur Lebens- und Arbeitswelt von Menschen mit Behinderung gestaltet. Einmal pro Monat hat Freak Radio auch zu Diskussionsrunden ins Radiocafé geladen. Im Jänner 2018 lag unser Schwerpunkt auf Arbeitssuche mit Behinderung, denn die Arbeitslosigkeit ist unter Menschen mit Behinderung trotz Hochkonjunktur nach wie vor groß. Unter Leitung von Redakteur Udo Seelhofer diskutierten unter anderem Markus Neuherz vom Dachverband Dabei Austria und Manfred Kendelbacher vom AMS Wien, wie unterstützende Maßnahmen, etwa Arbeitsassistenz und Jobcoaching, die Jobchancen von Menschen mit Behinderung verbessern. In einer zweiten Diskussionsrunde sprach Christoph Dirnbacher mit Recruiting-Expertinnen und Experten über die Suche nach passendem Personal, auch mit Behinderung.
Ich darf beginnen mit Susanne Brustmann von der Bank Austria. Frau Brustmann, Sie sind Head of Human Development. Was ist denn aus Ihrer Sicht die Herausforderung, wenn es darum geht, Mitarbeiter mit Behinderung zu finden und die richtigen auszuwählen?
Was uns ein sicher sehr wichtiges Erfolgskriterium in jeder Suche nach neuen Mitarbeitern ist, dass jeder so sein kann, wie er ist, um jeden Einzelnen in seinem Job auch erfolgreich zu machen. Und ich glaube, das ist kein Unterschied, ob wir von Menschen mit oder ohne Behinderung sprechen. Das ist auch das, was wir in jedem Recruiting-Prozess versuchen, wirklich sehr verstärkt auch von beiden Seiten sichtbar zu machen. Was suchen wir? Was ist uns wichtig, was jemand für einen bestimmten Job mitbringt an Persönlichkeit? Und umgekehrt auch auf der anderen Seite möglichst gut verstehen zu können, was bringt jemand mit? Und ich glaube, das ist immer das Geheimnis in jedem dieser Suchprozesse, auf beiden Seiten möglichst authentisch zu sein.
Ich darf an dieser Stelle gleich überleiten an Viktoria Doppler von der Caritas Wien. Frau Doppler, kommt Ihnen das bekannt vor, was Ihre Vorrednerin soeben ausgeführt hat? Auch in Ihrem Unternehmen gibt es ein Ability Management. Wie schwer oder wie leicht ist es denn, die richtigen Leute an die richtige Position zu setzen?
Ja, das ist gar nicht so einfach. Bei uns ist es halt auch so, viele Jobs erfordern bestimmte Qualifikationen. Man merkt durchaus, es ist schwierig, qualifizierte Leute zu finden. Bei Menschen mit und ohne Behinderung die Jobs machen zu wollen, tun zu wollen, ist das Wichtigste. Dann noch die Bereitschaft zu haben, das auch machen zu können. Es ist der richtige Mensch für den richtigen Job das Thema, was auch in der Caritas wichtig ist.
An dieser Stelle zu Nina Putzenlechner, Sie sind von der Initiative My Ability. Was ist denn Ihr Ziel? Welche Informationen wollen Sie den Wirtschaftstreibenden näher bringen und was sind aus Ihrer Sicht die Knackpunkte, wenn es um Beschäftigung von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen mit Behinderung geht?
Im ersten Schritt ist einem Unternehmen sicherlich zu raten, offen zu sein für das Thema. Menschen mit Behinderung nicht in Schubladen zu stecken, sondern sie als individuelle Persönlichkeiten zu sehen und sich wirklich auch jeden Bewerber, jede Bewerberin individuell anzuschauen. Bereits im Vorfeld schon abklären, in einem Bewerbungsgespräch schon abklären, welche Unterstützung eventuell gebraucht wird, um einen Job gut ausüben zu können. Und hier Offenheit und Unterstützung zu demonstrieren, um den Mitarbeiter auch wirklich zu enablen.
Erwin Schauer war bis zu seiner Pensionierung im Sommer 2018 Disability Manager der Bank Austria und mehrmals zu Gast bei uns. In der Diskussionsrunde Anfang Jänner sprach er über Lerneffekte des Disability Managements.
Ich glaube, es gibt für das Recruiting oder beim Recruiting von behinderten Menschen zwei Problempunkte. Der eine Problempunkt ist angeschnitten worden, das ist die Bewusstseinsbildung vom zukünftigen Dienstgeber die Bewusstseinsbildung in die Richtung, dass ein behinderter Mensch, der richtig eingesetzt ist vom Job her, dass der auch 100% an Leistung bringen kann. Und da würde ich sagen, gehört oft zu den Vorgesetzten des Dienstgebers, da gehört eine gewisse Kreativität oder eine gewisse Fantasie dazu, dass die sich das vorstellen können. Der zweite Problemkreis liegt oft bei den behinderten Bewerbern selbst. Wir bekommen immer wieder Bewerbungen von Menschen, die schreiben, ich bin behindert und ich brauche einen Job. Wir können für einen behinderten Menschen keinen Job kreieren. Das geht nicht. Wir müssen diese Menschen immer wieder darauf hinweisen, bitte bewerben Sie sich um einen konkret von uns ausgeschriebenen Job. Bewerben Sie sich für diesen Job, wo Sie glauben, dass das der richtige Job ist. Sehr oft bekommen wir Bewerbungen von Menschen, die noch nie im Berufsprozess drinnen gewesen sind. Ja? Diesen Menschen bieten wir Schnuppertage an, diesen Menschen bieten wir Praktika an, dass sie bei uns praktizieren können. Und dann können sie selbst feststellen, ob dieser Job, für den sie sich bewerben, auch wirklich der richtige ist für sie.
Das Themenspektrum von Freak Radio umfasst auch die psychische Gesundheit. Die Sendung von Christina Frank trägt den Titel »Wenn hochaltrige Überlebende der Shoah in Psychotherapie kommen«. Dafür hat sie Klaus Mihacek interviewt, den ärztlichen Leiter des psychosozialen Zentrums ISRA in Wien.
Für viele ältere Menschen bedeuten körperliche, psychische und kognitive Einschränkungen mittel- bis längerfristig den Umzug in ein Altersheim, vor allem dann, wenn die Versorgung zu Hause nicht mehr gewährleistet werden kann. Wie ergeht es den hochaltrigen Überlebenden bei diesem Schritt?
Es ist so, dass natürlich dieser Schritt in ein Pflegeheim für die meisten ein enorm schwieriger ist. Und wir haben das Glück, dass es ein jüdisches Altersheim gibt, das Maimonides-Zentrum, mit dem wir sehr eng zusammenarbeiten, beziehungsweise wo wir dort auch einen Konsiliar-Liaison-Dienst, also einen Verbindungsdienst haben, wo vor Ort Mitarbeiter von ESRA, also eine Psychiaterin, eine Krankenschwester, eine Psychotherapeutin und ein Neurologe, die Bedürfnisse dieser speziellen Gruppe von Menschen wahrnehmen. Und um diesen Übergang auch zu erleichtern, ist es so, dass wir auch meistens eine Phase davor einführen, nämlich dass man sagt, die gehen eine Zeit lang in die dortige Tagesstätte, lernen so das Haus kennen und erst dann findet die Übersiedlung statt. Und das ist etwas, was dann einen sanfteren Übergang gewährleistet für diese Menschen. Das Pflegepersonal dort im Maimonides-Zentrum ist natürlich auch dementsprechend geschult, erstens mit historischem Wissen und auch dem Wissen, was Traumatisierung bedeutet und was sozusagen die Auslöserfaktoren sein können.
In Erinnerung bleibt auch ein Gespräch über Demenz. Hanna Fiedlers Mann Franz erkrankte vor einigen Jahren an einer Spezialform der Demenz, der frontotemporalen Demenz. Zuerst ging das erlernte Sozialverhalten verloren, das Vergessen begann erst später. Hanna Fiedler erzählte von ihrem Alltag als pflegende Angehörige. Im Sommer 2018, einige Monate nach der Aufzeichnung, ist ihr Mann verstorben.
Das, was die Leute bewegt, ist, dass sie sehr alleine gelassen sind, dass sie nicht wissen, wie sie damit umgehen, dass diese Krankheit oft verschwiegen und versteckt wird und dass man eigentlich Demenz immer nur unter Anführungszeichen mit Alzheimer verbindet und es andere Formen gibt, die es sehr schwierig machen für Angehörige, noch schwieriger als bei Alzheimer damit umzugehen und die Leute oft sehr jung sind noch.
Jetzt fangen wir mal ganz vorne an, sozusagen, welche Formen von Demenz gibt es denn und ist der Begriff Demenz denn überhaupt angemessen? Denn ich habe einmal gelesen, der bedeute ohne Geist, was demjenigen, den es betrifft, wohl auch nicht sehr charmant entgegenkommt.
Das ist richtig und es ist auch komplett falsch, das so zu sehen, weil Demenz soll bedeuten, es gibt eine nachlassende Gehirntätigkeit. Ja, das stimmt, aber ohne Gehirn oder ohne Sinn oder sonst irgendwas sind die Leute absolut nicht. Das kann man nicht sagen, deswegen ist es auch wirklich nicht angemessen, das ist richtig. Und Formen von Demenz gibt es halt unterschiedliche. Ich sage auch immer Menschen mit Demenzdiagnose, weil ich finde, das ist eher angemessen. Es gibt eine Diagnose, die halt gegeben
gegeben wird, aber das sagt noch wenig. Aber es kommt darauf an, es gibt Formen, die zum Beispiel mein Mann hat, da ist der Teil im Gehirn als erstes abgestorben oder beeinträchtigt, bei dem das Sozialverhalten sitzt. Das heißt, alles, was mit Benehmen, mit unserem sozialen Zusammenleben zusammenhängt, das ist ihm verloren gegangen schon vor vielen Jahren. Und dann gibt es Demenzformen, die daraus entstehen, dass Parkinson eines der Krankheiten ist und das greift auch einen Teil des Gehirnes an. Aber bei all dem hat das jetzt mit dem Nicht-mehr-Gehirn oder mit Lea oder so nichts zu tun.
Falls Sie schon immer wissen wollten, was Disability Studies sind und inwiefern dieser Forschungszweig mit der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung verknüpft ist, sollten Sie sich das Gespräch mit Elisabeth Marktlehner vom 20. Februar 2018 anhören. Im März stand bei uns eine Sendung im Zeichen der Liebe. Ärztin und Sexualtherapeutin Elia Bragagna beschrieb, wie chronische Erkrankungen oder neurologische Einschränkungen wie Multiple Sklerose oder Parkinson das Beziehungsgefüge beeinflussen können.
Es gibt mehr Sexualität als nur Geschlechtsverkehr. Und das ist etwas, was man einmal auch erklären muss. Sinnlichkeit ist etwas ganz Körperliches, ist allein, wenn wir einander begegnen, beginnt schon die Sinnlichkeit und die wird sich halt verändern im Rahmen der Behinderung und wir werden schauen, dass das optimal Passende mit dem Zustand, den ich halt habe, dass wir das erarbeiten. Und da habe ich am Anfang überhaupt keine Vorstellungen und die Patientinnen und Patienten auch nicht. Und das ist das Schöne, wenn wir uns verabschieden von einem Bild, oft müssen wir uns erst einmal stellen, dann frage ich immer, was haben Sie denn für einen Wunsch, wie hätten Sie denn gern, dass es ist? Und dann merke ich, der Wunsch ist oft vielleicht nicht mehr machbar. Aber vielleicht kennen sie gar nicht das weite Areal der Sinnlichkeit, weil sie es nicht kennenlernen musste. Und ich habe auf einer Homepage über Querschnittgelähmte gelesen und das hat mich tief berührt. Da hatte er geschrieben, erst durch diesen Unfall, den ich hatte, war ich gezwungen zu fühlen, was mein Körper alles kann sinnlich. Ich habe das vorher nie gewusst. Und da hat er erst sich kennengelernt mit seiner ganzen Bandbreite der Sinnlichkeit. Und das war für mich sehr berührend, weil würde ich mich nie trauen zu sagen, dass er erst gemerkt hat, was für einen großartigen Schatz er hat in seinem Körper für die Sinnlichkeit.
Also geht es da auch darum, sich selbst neu kennenzulernen?
Ja. Also es ist wirklich so, dass Krankheiten, die behindern, weil es kann ja, meine Güte, über ein Drittel der Österreicher, die über 15 sind chronisch krank. Also das heißt, sie sind betroffen und die Sexualität und Sinnlichkeit verändert sich. Es geht darum, mich zu verabschieden von Dingen, die ich konnte und neu kennenlernen. Und viele Menschen wollen partout nicht sich dem Neuen stellen. Sie hängen an einem Alten oder an Klischees, die einem Gesellschaft sagen, zum Beispiel die sexuellen Mythen in einer Gesellschaft sagen ja nur, was eine Gesellschaft von uns erwartet. Und das sind kaum erreichbare Vorgaben. Und wenn man an dem hängen bleibt, wenn man chronisch krank ist oder behindert, dann hat man schwer.
Wie schwierig ist es dann, diese Klischeevorstellungen einmal loszulassen?
Für jeden anders, weil ich habe einen lieben Jugendfreund gehabt, der Kerl war ein Wahnsinn. Der hat seine Kinderkrankheit, war er querschnittgelähmt. Der Kerl konnte alles tun, wo wir waren, ja Lahmärsche gegen den, ja. Das war ganz toll. Wieder wer anderer kann sich dem kaum stellen. Also denke ich mir, ist es natürlich für mich als begleitende Ärztin und Therapeutin wichtiger, mal den Schmerz auch zu akzeptieren vielleicht, wenn man vielleicht noch gar nie das erreicht hat, was man wollte, weil man war gerade unterwegs, sich zu entdecken. Und dann wird durch irgendein Ereignis meine Entdeckungsfahrt zur Sinnlichkeit zerstört, dann tut das vielleicht sehr weh. Oder wenn jemand schon sehr erfolgreich war auf dem Gebiet, ist es vielleicht schwer. Oder wenn jemand sehr unsicher war, ja, dann muss ich mit ihm einmal zuerst dieses Kapitel abarbeiten und dann erarbeiten wir uns halt einfach die neue, gute Sinnlichkeit.
Ebenfalls im Radiocafé begrüßen durften wir Behindertenanwalt Hans-Jörg Hofer. Im Gespräch ging es um die Arbeit der Behindertenanwaltschaft und die alltägliche Diskriminierung von Menschen mit Behinderung.
Bildung ist ein ganz wichtiges Thema. Da kommen hauptsächlich natürlich die Eltern von Kindern mit Beeinträchtigung zu mir. Und das Thema ist einerseits inklusive Bildung, also Schule mit gemeinsam Kinder mit und ohne Behinderung. Wie finde ich die richtige Schule für mein Kind, meine Tochter, meinen Sohn? Wie kann ich weitere Schulbildung ermöglichen nach der Pflichtschulbildung? Zeit, wie kann ich eine wirklich sinnvolle Ausbildung ermöglichen? Das sind die wichtigen Fragen in Richtung Bildung. Das ist ein großer Schwerpunkt. Ein zweiter Schwerpunkt ist natürlich der Arbeitsmarkt insgesamt, im Sinne von, wie kann ich als Mensch mit Behinderung einen Job bekommen, einen adäquaten, meiner Ausbildung entsprechenden. aber auch häufig, wie kann ich ihn behalten? Leider kommen die Menschen manchmal sehr spät zu uns und kommen erst dann, wenn der Arbeitsplatz bereits weg ist. Dann ist es sehr schwer, da wirklich was zu tun, weil die meisten Arbeitgeber dann nicht mehr bereit sind, das wieder aufleben zu lassen. Besser wäre es, wenn man sich frühzeitig bei uns meldet. Je früher, desto besser, weil je früher kann man intervenieren, desto mehr Erfolg hat man damit auch in der Regel. Also mein Appell ist, kommt schnell und bald, wenn es ein Problem gibt.
Um Antidiskriminierung drehten sich 2018 mehrere Sendungen. Wie sich Betroffene gegen Diskriminierung wehren können, erfahren Sie in der Sendung mit dem Titel »Zwischen Gleichstellung und Antidiskriminierung«. Zu Gast bei Udo Seelhofer waren der Generalsekretär des Clarksverbands Volker Frey und Martin Ladstätter von BIZEPS, dem Zentrum für selbstbestimmtes Leben. Laufend informierte Freak Radio über den Umgang mit verschiedenen Erkrankungen, so etwa über den Alltag mit Parkinson. Wie leben Menschen mit Autismus? Auf Freak Radio stellte Autorin Marlies Hübner ihr autobiografisches Erstlingswerk Verstörungstheorien vor. Apropos Literatur. Mehrmals im Jahr haben wir Lesungen. So las auch Michaela Ulrike Klappetz aus ihrem Buch Dämonen unsterblich verliebt.
Gedanken verloren zog ich Shakespeares Romeo und Julia vom Regalbrett. Ich stieß einen verächtlichen Laut aus. Zeit meines Lebens hatte ich noch nicht erfahren, was es bedeutete zu lieben. Nun betrachtete ich das Buch. Dann sah ich auf das im Regal verborgene Geheimfach. Langsam öffnete ich es. Ich wusste, was sich dahinter seit Jahrzehnten verbarg. Das Geheimfach war mit mehreren kleinen Fläschchen bestückt, die alle nur ein Elixier beherbergten, nämlich jenes, das dazu diente, die Grundlage des Fortbestehens der Seele eines jeden Dämons zu vernichten.
Zu Gast war im Sommer 2018 auch die ehemalige Stabhochsprungathletin Kira Grünberg. Seit einem Trainingsunfall 2015 lebt sie mit einer Querschnittslähmung und seit Ende 2017 ist sie Abgeordnete zum Nationalrat und ÖVP-Behindertensprecherin. Weiters, auf Freak Radio kamen Selbsthilfegruppen zu Wort, ebenso integrative Betriebe wie Wienwork und es werden immer wieder Gesetzesinitiativen vorgestellt, so auch das neue Erwachsenenschutzgesetz. Dazu veranstaltete die Redaktion eine Diskussion mit Birgit Meinhardt-Schiebel, Präsidentin der Interessensgemeinschaft für pflegende Angehörige, und Albert Brandstätter, Generalsekretär der Lebenshilfe Österreich. Er ist auch Vizepräsident des österreichischen Behindertenrates.
Am 1. Juli ist das neue Erwachsenenschutzgesetz in Kraft getreten, das für Betroffene und Angehörige einige Änderungen bringt. Dabei stellt sich die Frage, wie genau schauen diese Änderungen jetzt eigentlich aus? Was waren denn aus Ihrer beider Sicht denn die größten Schwachpunkte am bisherigen Sachwalterschaftsrecht?
Ich glaube, das bisherige Sachwalterrecht hat vor allem viel zu wenig Rücksicht genommen auf die Autonomie der betroffenen Menschen und die Möglichkeiten, selbst Entscheidungen zu treffen. Wir haben das auch immer wieder von Menschen mit einer Behinderung gehört oder einer Beeinträchtigung. Und mittlerweile ist es ja auch so, dass ja auch dann Sachwalterschaften für Menschen mit einer Demenz ausgesprochen wurden etc., die sich wirklich nicht selbst vertreten konnten, aber die pflegenden Angehörigen zu wenig Chance gehabt haben, hier auch Stellung zu nehmen und etwas zu übernehmen. Das ist die eine Seite. Und das zweite war ja immer ein Kritikpunkt, dass eben natürlich dann Notare oder Anwälte eine Reihe von Klienten gehabt haben, nämlich sehr, sehr viele und eigentlich sich überhaupt nicht um die einzelnen Personen kümmern konnten oder auch nicht kümmern wollten. Und ich glaube, das war ein ganz wichtiger Punkt, weshalb man dieses Gesetz einmal überarbeitet hat. Ich kann kurz dazu sagen, ich war auch in diesem Gesetzfindungsprozess eingebunden mit betroffenen Menschen und habe das wirklich großartig gefunden, wie das entwickelt wurde. Also es war völlig neu, dass die betroffenen Menschen einfach dabei sind und sagen können, was ihnen wichtig ist und wie das dann eingebunden wird. Und ich glaube, wenn man Gesetze so machen würde, würde vieles besser aussehen.
Der Anstoß für die Gesetzesveränderung oder für diesen Gesetzwerdungsprozess wurde in meinen Augen 2013 gegeben durch die sogenannte Staatenprüfung. Staatenprüfung bedeutet, dass die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention überprüft wird, und zwar von einer Kommission in Genf. Und dort wurde unter anderem, unter vielen anderen Punkten, das Sachwalterrecht kritisiert, weil es einfach ein klassisches Stellvertretungsrecht war. Das heißt, eigentlich einen starken Gegensatz zur Selbstbestimmung darstellt. Einerseits die Selbstbestimmung, andererseits eine Fremdbestimmung. Sachwalterrecht war stark fremdbestimmt, war wenig partizipativ und hatte genau die Schwachpunkte, die Birgit Meinhard-Schieber schon aufgezeigt hat, um so ein Beispiel vielleicht auch zu verdeutlichen. Ich habe jetzt gerade von einem Fall gelesen, eine junge Frau hat ein Handy gehabt, musste das aber vor ihrem Sachwalter verstecken, weil er einfach auf alle einzelnen Lebensbetätigungen von ihr Zugriff hatte. Sie hat dann ihr Handy versteckt, hat dann mit diesem versteckten Handy die Volksanwaltschaft angerufen, die dann den Fall kontrolliert hat. Dieser Anwalt hatte 55 Klientinnen und. Das heißt, Menschen wurden in ihrer Selbstbestimmung eingeschränkt. Es war ein Zugriff auf alle Lebensbereiche und teilweise unbeschränkt lange gültig. Ja. Das sind so drei von mehreren Problemen da gewesen, wo die Regierung und die zuständigen Justizbeamten einfach erkannt haben, so kann das nicht weitergehen. Und dann haben sie einfach den Grundsatz, nichts über uns, ohne uns, den die internationale Selbstvertreterbewegung immer schon geäußert hat, ernst genommen und haben dann in einem dreijährigen Prozess, würde ich meinen, dann wirklich von Anfang an Menschen mit Behinderung, und zwar jeglicher Art von Beeinträchtigung, einbezogen.
Österreichweit leben rund 4000 Menschen mit Neurofibromatose. Haben Sie von dieser seltenen Erkrankung schon einmal gehört? Die Flecken auf der Haut erinnern an Milchkaffee, sind aber keineswegs harmlos. Eva Kohl und Christoph Dirnbacher haben mit Klaas Röhl, dem Vereinsobmann der Patientenorganisation NF Kinder, gesprochen. Diese Sendung finden Sie auf unserer Webseite unter www.freak-radio.at. Sommer, Sonne, Urlaub. Im Sommer gab es eine Diskussion zu barrierefreiem Reisen. Die Gäste diesmal Reiseexpertin Agnes Fojan von der Plattform Holidays on Wheels und Freak-Radio-Redakteurin Katharina Zabranski. Die E-Rollstuhlfahrerin erzählte über ihre Reiseerfahrungen.
Ich bin jetzt erst unlängst nach Niederösterreich gefahren. Früher war es so, in einem Ort, also ich konnte nie in einen Ort fahren, wo die Eltern meines Partners wohnen, weil es dort keinen Bahnhof gab, bei dem ich auch aussteigen kann, also mit einem Hublift. Ich konnte immer nur in einen Ort, also einige Kilometer weit entfernt, vorher sozusagen hinfahren. Und vor 2 Wochen habe ich erfahren, da kann ich aussteigen mit einem Hublift. Und es war so, dass ich in Wien problemlos eingestiegen bin beim Hauptbahnhof. Da stand gleich ein ÖBB-Bediensteter am Bahnhof. Der hat einfach mit dem Funkgerät den Arbeiter gerufen, der den Hublift bedient. War kein Problem. Dann war ich drinnen im Zug und war gespannt, wie ich dort aussteigen kann, weil ich mir nicht sicher war, ob das jetzt wirklich tatsächlich klappt oder ob ich nach Bratislava weiterfahren muss. Und dort war aber dann... Also der Zugsbegleiter hat die Rampe geholt, der Zuglokführer hat sogar mitgeholfen dann. Sie haben sehr geschnauft, weil die Rampe dort vielleicht 20 Jahre alt war oder so und ziemlich verrostet. Aber es ist tadellos gegangen. Man muss halt wissen, wie. Also du musst immer wissen, wo kann ich einsteigen, wo kann ich aussteigen beim Zug. Und ich habe mich dann nicht schlau gemacht, ob es dort am Bahnhof zum Beispiel ein Behinderten-WC gibt. Das habe ich gar nicht geschaut.
Welche Erfahrungen hast du denn da mit Hotels und Pensionen etc. gemacht?
Naja, natürlich schon, dass das Personal sehr wichtig ist. Manchmal ist ein Hotel vielleicht nicht so toll und schon gar nicht jetzt 5 Sterne. Aber das Personal ist nett und bemüht sich. Und du zum Beispiel ein Klappbett selbstverständlich aus dem Zimmer raustragen oder beim Buffet dich bedienen, also bringt dir das Essen, wenn kein Assistent gerade da ist. Oder gibt es zum Beispiel einem Assistenten den Schlüssel, einen Zusatzschlüssel, dass der dann von selber ins Zimmer rein kann in der Früh. Ich habe zuletzt gute Erfahrungen gemacht, das war in Deutschland. Ja, am Anfang haben sie vielleicht ein bisschen nicht gewusst, wie es geht, aber wir sind tadellos und wir waren 3 Rollstuhlfahrer durch eine aufgelassene Küche durchgefahren in den Speiseraum, also in den Frühstücksraum. Und das ist gegangen und da war null Problem dann.
Ja, und negative Erfahrungen auch schon gemacht?
Naja, ja, schon, wenn du in ein Hotel kommst, dass das halt nicht so ist wie erwartet. Es war schon eigentlich in dem gleichen Hotel. Das Badezimmer war nicht wirklich barrierefrei, weil ich hätte, und ich bin E-Rollstuhlfahrer, also E-Rollstuhlbenutzer, ich konnte nicht duschen. Die haben dort nur einen Duschhocker, also so einen nicht wirklich Duschsessel gehabt und es war zu wenig Platz einfach im Badezimmer. Ich konnte mir zum Glück helfen, weil ich auch einen Lifter benutze und mit dem Lifter konnte man dann mich sozusagen, also mein Assistent, mich zur Dusche schieben, mich in die richtige Position bringen und dann abduschen. Mhm. Wobei es natürlich schöner gewesen wäre, wenn ich selber sitzen kann und selber duschen kann.
Dann ging es im Herbst weiter mit einem Bildungsschwerpunkt. Udo Seelhofer bat Birgit Maso-Pust von der Initiative Bildung hat Wert vors Mikrofon, um mit ihr über Barrierefreiheit und die Bedeutung der Erwachsenenbildung zu sprechen. Im Oktober widmete sich Freak Radio in einer prominent besetzten Abendveranstaltung die Berichterstattung über Minderheiten in den Medien. Es diskutierten Publizist Klaus Reitern, Alexandra Thulay vom Magazin Das Biber, Fabian Wingert von HOSI und Maria Pernecker von der Agentur Media Affairs. Hier ein Ausschnitt aus ihrem Eingangsstatement.
Die UN-Behindertenrechtskonvention hat im Artikel 8 ganz klar festgelegt, dass Medien wichtig sind, wenn Inklusion gelingen soll. Weil Medien wichtige Sprachrohr sind, weil Medien Menschen mit Behinderung auch sichtbar machen. 10% der Bevölkerung hat zumindest in Deutschland, ist so ein Richtwert, hat eine Behinderung. In den Medien sind diese Menschen de facto unsichtbar. Und dann geht es aber nicht nur darum, ob diese Menschen präsent sind. Das ist natürlich sehr wichtig. Es geht dann auch um die Art, wie Menschen mit Behinderung in Medien dargestellt werden. Und da fallen Medien sehr häufig in dieses Muster. Entweder man stellt die Menschen mit Behinderung als Opfer da, die bemitleidenswert sind, die total arm sind und vernachlässigt und so weiter. Also wirklich in eine Opferrolle gedrängt werden. Und die zweite Art, wie man über Menschen mit Behinderung berichtet, ist eine Heldenstory, die daraus kreiert wird. Menschen, die trotz ihrer Behinderung ganz Großartiges schaffen. Beispielsweise ein einbeiniger Mann, der mit dem Rad die Welt umrundet oder ein blinder Extrembergsteiger. Das sind so diese Beispiele, die faszinieren natürlich. Auch die Leserschaft, sowas kommt gut an. Gleichzeitig ist es eine totale Einschränkung der Sichtweise. Und was wir auch feststellen bei Menschen mit Behinderungen, da geht es halt immer um die Behinderung oder so gut wie immer, nicht um den Menschen, obwohl die Behinderung nur ein Merkmal oder eine Eigenschaft dieses Menschen ist. Hier, glaube ich, sind Medien auch gefordert, dass sie zum einen die Gesellschaft abbilden, zum anderen auch bestimmte Menschengruppen jetzt nicht unbedingt stigmatisieren in der Art der Darstellung.
Die mediale Darstellung von Minderheiten ist auch eines der Zentralmotive in Dietmar Krugs aktuellem Roman »Die Verwechslung«. Einen Ausschnitt hören Sie in der Sendung vom 20. November. Im November gestalteten die Freak-Radio-Redakteure Christoph Dirnbacher und Sandra Knopp für Ö1 ein Journalpanorama zum Thema 25 Jahre Pflegegeld. Dafür haben wir mit Pflegegeldbeziehern, pflegenden Angehörigen, Experten, Politikern und natürlich Mitgliedern der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung gesprochen. Passend zur Adventzeit berichtete Udo Seelhofer über »Hoffnung braucht ein Jahr«, die Adventkampagne der Diakonie. Und er fragte im Gespräch mit Audiamo-Chefin Monika Röth und Autor Günther Zäuner die besten Hörspieltipps zu Weihnachten.
Auch im neuen Jahr erwartet sie ein abwechslungsreicher Themenmix. Hier ein Tipp für morgen. Günther Zäuner liest aus seinem neuen Werk Halbseidenes historisches Wien. Die Lesung findet am 9. Jänner um 18.30 Uhr im Radiocafé in der Wiener Argentinierstraße 30a statt. Sollten Sie jetzt Lust bekommen haben, einige unserer Sendungen des letzten Jahres nachzuhören, dann können Sie das unter www.freak-radio.at tun. Wir hoffen, Sie sind gut ins neue Jahr gerutscht. Sprecherin heute war Sibylle Norden. Am Mikrofon verabschiedet sich Udo Seelhofer.
Diese Sendung widmet Ihnen die Bank Austria. Mehr zum barrierefreien Angebot der Bank finden Sie auf bankaustria.barrierefrei.at.